Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
In Deutschland werden jährlich mehr als 5 Millionen Stürze von älteren Menschen gezählt und über 400.000 davon erleiden Folgen des Sturzes, zum Beispiel dann auch in Form eines Knochenbruches. Betroffene haben dann Angst, erneut zu stürzen, bewegen sich weniger und das ist alles nicht förderlich für ein gutes, sicheres Leben dann auch im Alter. Sicher leben, sturzfrei durch Bewegung, Sturzprävention im Alter, das ist heute unser Thema und dafür habe ich mir drei Fachleute eingeladen. Zum einen ist das Professor Dr. Clemens Becker, Facharzt für Innere Medizin und Leiter des Altersmedizinischen Zentrums der Uniklinik Heidelberg. Hallo, Professor Becker, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüße Sie.
Rainer Siemader aus Österreich heute zugeschaltet, ist Experte für Sturzprävention und Physiotherapeut. Hallo, Herr Siemader.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und Markus Scherschel ist da, Pflegeberater bei der KKH. Was für ein Fachpersonal, was ich heute hier habe. Hallo auch an Sie, Herr Scherschel.
Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Professor Becker, mit Ihnen würde ich ganz gern anfangen. Eigentlich kann man es einem Erlebnis oder einer Zeit in den, ich glaube, es waren die 80er Jahre zuschreiben, dass heute ganz viele ältere Menschen von ihren Erkenntnissen profitieren. Kann man das so sagen? Und Ihre Expertise als Sturzexperte weltweit, da waren Sie nämlich in der Unfallchirurgie. Kurz einmal zu Ihrer Geschichte. Waren das die 80er?
Es war ein Ticken später, es war in den 90er Jahren, als ich in Ulm angefangen habe zu arbeiten und in der Unfallchirurgie mir aufgefallen ist, dass selbst wenn man die Leute zum Teil optimal behandelt, die Prävention sicherlich das Erste ist, was man probieren sollte. Also man kann oft, wenn der Knochenbruch da war, viel wieder erreichen, aber das Wichtigste ist die Prävention und deswegen sind wir heute hier. Das war so, wenn man so will, für mich so das Aha-Erlebnis und von da ging dann die Reise los. Und dann haben wir eben, denke ich, gemeinsam viel erreicht. Aber es gibt natürlich noch viel zu tun.
Und wir wollen so einen kleinen Teil dazu beitragen, dass man noch mehr Menschen erreicht. Wir sprechen ja über die Sturzprävention im Alter. Jetzt ist das ja so eine Sache. Irgendwann ist man 40, irgendwann ist man 50. Das war 10 Jahre vorher alt. Wenn man es dann wirklich ist, fühlt man sich gar nicht mehr alt. Irgendwann ist man 60. Über was für ein Alter sprechen wir? Gibt es da so eine magische Grenze, wo man sagen muss, jetzt muss man echt anfangen, so ein bisschen was für sich und auch für die Sturzprävention zu tun?
Meine persönliche Meinung ist, dass wir oft viel zu lange warten. Also das Thema Balance ist sicherlich ab 50 ein beginnendes Thema. Also dass man dranbleiben muss und auch was dafür tut. In der Vergangenheit wurde viel über Ausdauertraining und Krafttraining geredet. Aber an erster Stelle steht die Balance. An zweiter Stelle steht dann eben vor allem für Frauen das Thema Kraft. Und auch Leute mit 60, wir können das nachher besprechen, halt überprüfen, wie man das rausfindet. Aber man sollte nicht warten, bis dann sozusagen die ersten Probleme auftreten. Dann wird es deutlich schwieriger. Man sollte früh anfangen. Das ist die Botschaft.
Herr Siemader, Sie wollten noch was dazu
ja,
sagen.
Ja, also tatsächlich, es hat ganz viel auch mit Lebensstil zu tun. Also ein Lebensstil, ist es ein bewegter Lebensstil oder ist es ein Lebensstil, wo Menschen sich eher wenig bewegen und tatsächlich, also man kann sagen, wie Sie auch gesagt haben, Professor Becker, also so ab 50, 60 ist es sehr, sehr relevant. Die gute Nachricht ist aber trotzdem auch, es ist auch fast nie zu spät. Also auch wenn Stürze passiert sind, auch wenn Menschen schon sehr alt sind, auch da wissen wir, dass Gleichgewichtstraining, Krafttraining durchaus relevant ist. Ja. Aber da können wir tatsächlich auch später noch genauer drauf zu sprechen kommen.
Genau, wir schlängeln uns mal von vorne an so ein bisschen durch. Entschuldigung, ich habe eine Zahl gelesen, die fand ich echt bemerkenswert. Also wenn ich überlege, dass meine Mutter mittlerweile auch weit über 70 ist und eigentlich total fit, geschätzt wird, dass etwa 30% der über 65-Jährigen, die zu Hause im leben, einmal im Jahr stürzen. Jetzt ist das eine sehr breit gefächerte Frage, vielleicht die Antwort dementsprechend ebenso breit gefächert. Was sind das für Stürze, die da stattfinden? Und warum finden sie statt? Also wir kommen jetzt mal eigentlich zu den Risikofaktoren für die Stürze. Herr Professor Becker.
Ja, ich kann gern starten. Also wir haben das ja angesprochen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich auch für jeden Menschen, der bergwandern geht oder spazieren geht, kann das passieren. Also wir sagen ja auch nicht, dass jeder Sturz sozusagen eine Katastrophe ist. Das wäre völlig falsch. Aber es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, wenn man älter wird. Das eine ist das Thema Muskelkraft. Das zweite ist, wir nennen das die reaktive Balance. Also ob man, wenn man ins Stolpern kommt, zum Beispiel mit einem Ausfallschritt nicht noch abfangen, noch sich noch abfangen kann. Ein drittes großes Thema ist das Thema Sehen. Das können wir sicherlich nachher auch noch besprechen. Ein viertes großes Thema ist das Thema gefährliche Medikamente. Also, dass manche Medikamente überdosiert sind und bei älteren Menschen entweder gar nicht mehr oder in niedrigerer Dosis eingesetzt werden müssten. Und das letzte Thema, was aus meiner Sicht sehr dominant ist, ist vor allem nach dem Sturz zu gucken, ob die Wohnung, ob das Wohnumfeld gut angepasst ist, ob man zum Beispiel eine ergotherapeutische Beratung mal haben sollte. Da gibt es auch, denke ich, viele Fehlmeinungen, aber das ist eben wichtig, dass wir das auch besprechen, wie man eben, wenn jemand zum Beispiel pflegebedürftig zu Hause lebt, wie man das Wohnumfeld so anpassen kann, dass es eben optimal für diese Person unterstützend dann auch wird.
Da fällt mir sofort ein, so der Klassiker, man hat vielleicht schon einen Rollator als Hilfsmittel, aber es liegen dennoch hohe Teppiche in der Wohnung zum Beispiel, ne?
Das ist ein Thema, aber ich denke, da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Oft ist es so, dass theoretische Risiken gar keine Risiken mehr sind, weil die Leute zum Beispiel die Kellertreppe gar nicht mehr runter und hoch gehen, weil vielleicht die Enkelkinder das übernehmen. Das ist dann überhaupt kein Thema. Es geht auch gar nicht darum, dass jeder Teppich entfernt werden sollte. Manchmal stehen die Möbel genau da, wo man sie auch braucht, um sich von einem Möbelstück zum nächsten sozusagen halt dann zu hangeln. Dafür brauchst du dann wirklich einen Profi und das wird aus meiner Sicht unter anderem viel zu wenig gemacht und benutzt. Also das Thema Wohnumfeldanpassung, aber immer sehr individuell und jetzt nicht sagen, jedes Kabel muss weg oder jeder Teppich muss weg, das ist großer Unsinn. Es geht darum, die Wohnumfeld soll ja schön sein, es soll persönlich sein und das richtig auszugestalten, ist aber auch ein wichtiges Thema.
Wir kommen natürlich gleich auch noch zu dem Thema, was machen wir denn, damit es gar nicht erst passiert? Weil Prophylaxe ist ja so das Hauptthema. Dennoch, Sie haben es gerade schon gesagt, die Wohnumfeldanpassung. Herr Scherschel, vielleicht kommen Sie da schon so ein bisschen ins Spiel von der Pflegeberatung der KKH. Wie viele Menschen rufen denn bei Ihnen an und sagen, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde älter, ich werde so ein bisschen unbeweglicher. Ich brauche in meinem Wohnumfeld da so ein bisschen Hilfe. Sind das eher diejenigen, die es betrifft, oder sind das eher die Angehörigen? Wer kommt da zu Ihnen?
Also wir bekommen schon sehr, sehr viele Anrufe in diese Richtung. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wer jetzt ja mehr anruft, aber ich würde es mal sagen, hauptsächlich sind es dann wirklich die Angehörigen beziehungsweise die pflegenden Angehörigen, die halt im Auftrag mit einer Vollmacht entsprechend für den Versicherten oder die Versicherte bei uns anrufen und ja erfragen, welche Möglichkeiten bietet denn die Krankenpflegekasse, um gewisse ja, Stufen oder einen Einstieg in die Dusche zum Beispiel, wenn dies nicht mehr ja sicher möglich ist, was dafür Angebote halt von der Krankenpflegekasse halt gebeten werden. Ne?
Dann lassen Sie
Und
uns da zum Schluss einfach nochmal drauf kommen, was es da wirklich genau gibt und was es vielleicht auch für finanzielle Hilfsmittel für diese Geschichte gibt. Gehen wir doch jetzt erstmal auf die Sache ein. Was tut man denn dagegen? Wie kann man denn anfangen? Also fit bleiben, körperlich fit bleiben oder auch wieder ein bisschen fit werden. Das ist ja so die Geschichte. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir mal eine kleine Übung machen, Herr Simada? Haben Sie mal was, wo man mal sagen kann, das kann man eigentlich jeden Tag mal im Sitzen so ein bisschen machen oder im Stehen? Ich würde mitmachen.
Ja, wunderbar, schön, alle mitmachen, wobei
Ja.
natürlich alle Zuhörerinnen jetzt gut auch so die eigenen Grenzen beachten müssen. Es geht ja
Ja.
auch um Sicherheit. Aber tatsächlich, was wir wissen, also eine der wichtigsten Muskelgruppen, die wir brauchen, sind tatsächlich die großen Muskelgruppen der Beine. Also da geht es gerade um die Oberschenkel, die Gesäßmuskeln. Und die kann man tatsächlich am besten trainieren, indem wir, das nennen wir auch funktionelles Training, also in einer Funktion, die wir häufig brauchen, das ist, indem wir aufstehen und uns wieder hinsetzen. Ja, also aufstehen, wieder hinsetzen. Ja, Sie können das gerne mal
Ja, ich
mitmachen.
mache schon. Ich bin schon
Genau.
dabei. Okay, wie oft muss man das machen? Täglich wahrscheinlich, damit man Fortschritt sieht?
Ja, also es gibt eben, also optimal ist ein Training, das also aus verschiedenen Komponenten besteht. Wie der Professor Becker vorher schon gesagt hat, also Gleichgewichtstraining ist zum Beispiel wichtig, aber auch dieses Kräftigungsprogramm. Wir gehen bei so Kräftigungsübungen davon aus, dass wir circa so 10 bis 15 Wiederholungen machen sollten, dann eine kurze Pause und dann nochmal 10 bis 15 Wiederholungen. Wir wissen aber auch, weil Stürze passieren halt auch in einem Leben, wo oft andere Krankheiten noch da sind, wo auch so das Leben insgesamt sehr anstrengend ist. Also ich würde da nicht zu so streng sein. Es ist auch okay, wenn man sagt, okay, man macht diese 20 Wiederholungen über den Tag verteilt. Natürlich wäre es besser, sozusagen diese 10 bis 15 Mal so im Stück zu machen, dann 1, 2 Minuten Pause und dann nochmal. Aber wichtig ist tatsächlich so diese schon eine Wiederholungsanzahl. Man darf sich durchaus etwas anstrengen dabei. Also das ist auch häufig, finde ich, so eine Fehlmeinung. Und tatsächlich hören leider viele Menschen, die alt sind, die krank sind, die schon gestürzt sind, tatsächlich so einen ganz fatalen Rat, der in die Richtung geht, schonen Sie sich. Ja, jetzt ist es passiert. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen insgesamt. Aber wir wissen genau, dass diese Schonung das ist, was tatsächlich so diesen Teufelskreis von Kraftverlust, immer weniger Bewegung, dadurch reduziert sich auch das Gleichgewicht, also die Gleichgewichtsfähigkeit. Dadurch wird man tatsächlich, wenn man sich bewegen muss, tatsächlich unsicherer. Und dann passiert wieder etwas. Und da sind wir so drinnen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, dieser aktive Lebensstil und zum Beispiel diese Kräftigungsübungen sind durchaus sehr relevant.
Herr Professor Becker, welche Rolle spielt diese Angst, von der Herr Siemer da gerade spricht?
Das ist sicherlich eine Angst, die auch bei manchen manchmal vorhanden sind, die noch gar nicht gestürzt sind. Also das sind ungefähr 30% der Leute davon betroffen. Es gibt auch Leute, die das wegstecken wie nichts und sagen halt, das ist jetzt halt mal passiert, aber das wird in der Zukunft nicht mehr passieren. Also es gibt die, wie wir sagen, Stoiker und es gibt die manchmal sehr ängstlichen Leute. Wenn Leute extrem ängstlich sind, braucht man auch manchmal den einen oder anderen psychologischen Rat. Ich würde aber ganz gerne noch mal zu dem, was Herr Siemer da gesagt hat, zurückgehen. Sie können als Zuhörer das zu Hause auch selber ausprobieren. Also wenn Sie zum Beispiel mit einer Uhr mal gucken, wie oft Sie aufstehen können, wenn Sie das 30 Sekunden lang machen, und dann ist es so, wenn Sie weniger als ein Dutzend schaffen, dann haben Sie definitiv ein Kraftproblem. Wir nennen das den 30 Sekunden Aufstehtest. Ausprobieren, und wenn Sie weniger als das Dutzend schaffen, dann wird es höchste Zeit, dass Sie tatsächlich ein Training für diese Muskelgruppen machen, die Herr Siemer da angesprochen hat. Also das ist wichtig, dass wir Ihnen auch sagen, wie gesagt, ist es höchste Eisenbahn oder wird es langsam Zeit oder ist alles noch im grünen Bereich? Und das ist so ein einfacher Test, den man eben entsprechend machen kann.
Eine absolute super Sache. Das wäre eben auch noch eine Frage gewesen. Also ich habe eine Checkliste zum Beispiel gefunden. Was tut man nach einem Sturz? Was muss man da alles schauen und auf welche Punkte muss man genau gucken und eingehen? Aber gibt es denn so eine Checkliste tatsächlich auch für die Prävention? Also wo Sie gesagt haben, 30 Sekunden aufstehen, 12 Mal muss man schaffen. Schafft man es nicht, wird schon schwierig. Gibt es auch in den anderen Bereichen?
Also, wir haben für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das kann man kostenlos aus dem Internet entweder runterladen oder sich schicken lassen, haben wir zwei Broschüren, wo unter anderem diese anderen Themen auch angesprochen werden, wie man das bearbeiten kann und auch ein Trainingsprogramm enthalten ist. Das ist beides ungefähr 1 Million Mal jetzt runtergeladen worden. Also, das ist kostenlos sozusagen für jeden im deutschsprachigen Raum verfügbar. Das ist eine Möglichkeit, um sich auch zu diesen anderen Themenfeldern zu informieren.
Da könnte ich jetzt auch noch was kurz zu sagen. Also wir von der KKH bieten auf unserer Homepage Entschuldigung, www.kkh.de auch einen Gefährdungstest an, also wo man ermitteln kann, wie hoch die eigene Sturzgefahr ist. Da werden einige Fragen dann abgeklärt und man erhält dann entsprechend ein Ergebnis, womit man dann gegebenenfalls weitere Schritte dann vornehmen könnte, sei es jetzt zur Hausarztpraxis zu gehen, um dann vielleicht eine Physiotherapie verordnen zu lassen.
Also wichtig ist natürlich, dass wir Ihnen als Zuhörer vor allem auch niederschwellige Angebote sagen. Also das eine ist natürlich die physiotherapeutisch angeleitete Übung. Das ist sicherlich das Optimum, aber so leid mir das tut, also es ist oft schwierig. Man braucht zum Teil Wochen, bis man einen Physiotherapeuten überhaupt bekommt, selbst wenn man eine Verordnung hat. Und wir
Das
wollen Ihnen ja
stimmt.
auch Hinweise geben, was Sie selber eben machen können. Und dafür gibt es gute Programme. Können wir gerne auch weiter besprechen, aber ich bin komplett bei Herrn Siemer. Also man sollte jetzt nicht warten, bis dann vielleicht in 4 oder 6 Wochen dann eben ein Physiotherapeut mit Hausbesuch das zu Hause beginnen kann. Das ist das Optimum, sondern es gibt auch viele Dinge, die man schon selber anfangen kann. Also viele einfache Dinge zum Beispiel in den Alltag zu integrieren. Man kann auf einer Treppe üben zu Hause, Wenn man das noch leisten kann, beim Aufstehen kann man üben. Dann gibt es einfache Balanceübungen, die man zum Beispiel morgens im Bad oder an anderer Stelle integrieren kann. Das hängt natürlich immer von der Leistungsfähigkeit ab, also wie gut jemand bestimmte Sachen noch machen kann. Aber der ganze Alltag von morgens bis abends bietet auch Gelegenheiten, dass man kleine Übungen einbaut und gar nicht unbedingt eine halbe Stunde am Stück das macht, sondern vielleicht auch in vielen kleinen Portionen eben auch daran bleibt. Halt, ja. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
Herr Sima, da Sie nicken, Sie haben da bestimmt nur eine kleine Praxisübung, oder? Die
Können wir dann
Balance.
gleich machen, genau.
Ja.
Ja, zum Beispiel eine Balanceübung wäre ganz einfach, wenn Sie einfach aufrecht stehen und tatsächlich, da geht's, es geht, ganz, hängt stark davon ab, sozusagen, welche körperliche Fähigkeit habe ich auch noch, ja. Ist ja auch so, gerade im Alter, wenn der Alltag insgesamt wenig bewegt ist, dass natürlich auch gewisse Fähigkeiten schon verloren gegangen sind. Aber zum Beispiel einfach aufrecht stehen mit geschlossenen Beinen kann für den einen oder die andere schon eine gute Gleichgewichtsübung sein. Wenn man merkt, dass so mit geschlossenen Beinen das Stehen gar kein Problem ist, könnte man zum Beispiel einen Fuß etwas vor den anderen stellen, also im Halb-Tandem-Stand, wie wir nennen, ja. Und dann kann man schon beobachten, ist es etwas, was leichter fällt oder schwerer fällt. Ja? Und so kann ich mich zunehmend sozusagen vortasten und schauen, wo sind so meine persönlichen Grenzen, bis hin, dass ich zum Beispiel auf einem Bein stehe. Da gibt es dieses den Klassiker beim Zähneputzen auf einem Bein zu stehen zum Beispiel. Und wenn auch das kein Problem mehr darstellt, dann kann man sozusagen noch das Ganze auf einem Kissen machen, das man auf den Boden legt oder eine zusammengeklappte Decke. Das heißt, je wackeliger sozusagen die Unterlage ist, auf der man steht, desto eher wird dann auch das Gleichgewicht ziehen und auch die Muskulatur und das Nervensystem gefordert, sodass dann im Alltag auch, und das ist ganz was Wichtiges, tatsächlich auch so, der Körper auch ganz spontan reagieren kann, wenn ich denn irgendwo stolpern würde oder wenn zum Beispiel die Möbelstücke sehr eng stehen und wenn die dort stehen müssen, dann, wie wir vorher gehört haben, dann ist auch sinnvoll, dass sie vielleicht dort stehen, aber dass ich einfach reagieren kann, wenn etwas passiert. Und das muss natürlich dann sehr schnell gehen und da braucht der Körper tatsächlich auch die Fähigkeiten, schnell zu reagieren. Und da ist Gleichgewicht in der Kombination mit Kraft einfach ganz, ganz eine wichtige Voraussetzung.
Herr Professor Becker, welche Bedeutung haben diese Stürze und diese Verletzungen für unser Gesundheitssystem? Das haben Sie in Ihrer Arbeit ja auch wirklich total herausgearbeitet. Vielleicht haben Sie da mal ein paar Fakten und Zahlen für uns.
Ja, gerne. Also in Deutschland ist es so, dass wir ungefähr 400.000 Krankenhauseinweisungen haben, die durch Knochenbrüche verursacht werden. Also das ist ein größeres Thema. Insgesamt sind das mehrere Milliarden Euro, die dafür aufgewandt werden. Und es ist eben leider so, dass die Aufwendungen für die Prävention im Moment also sehr gering noch sind, gerade also für Menschen mit beginnendem Pflegebedarf ist das ein großes Thema, eben, dass man da sozusagen entsprechend auch tätig wird. Also größenordnungsmäßig ein zweites Thema, was oft nicht ausreichend beachtet wird, aber jetzt deutlich zunimmt, sind, dass die Menschen beim Hinfallen auf den Kopf fallen und dadurch eben Schädel-Hirn-Verletzungen auch auftreten. Das sind ungefähr 340.000 Einweisungen pro Jahr in Deutschland, dass jemand in der Notaufnahme ist und dann zum Glück festgestellt wird, dass keine Hirnblutung aufgetreten ist. Aber das macht den Menschen natürlich oft besonders viel Angst. Also gerade Menschen zum Beispiel mit Parkinson, Erkrankungen oder ähnlichen Erkrankungen sind davon relativ oft betroffen. Also wenn man das summiert, ist das sicherlich im Größenordnungsbereich insgesamt deutlich mehr zum Beispiel als die Schlaganfalleinweisungen und manche andere große, sozusagen in der Bevölkerung sehr wohl wahrgenommene Krankheitsbilder. Und wir müssen unbedingt in die Prävention, wir nennen dann aber auch Sekundärprävention, also wenn ein Sturz aufgetreten ist, dass man vielleicht nicht den ersten Sturz hat verhindern können, aber vor allem die folgenschwere Verletzung dann eben verhindern kann. Man darf den Leuten jetzt kein, wie soll ich sagen, nichts Falsches versprechen, aber wir können, wenn wir alles richtig machen, kann man bis zur Hälfte der Stürze tatsächlich verhindern. Und nach einem Sturz ist, wie gesagt, das Thema Umgebungsanpassung wichtig. Und spätestens dann sollte eben das Thema gefährliche Medikamente, Sehen und ein paar andere Dinge noch überprüft werden. Und da haben wir in Deutschland, in Österreich noch viel zu tun. Also das sind weniger als 10% der Leute, wo das wirklich konsequent gemacht wird.
Und ich könnte mir auch vorstellen, es gibt noch so eine Dunkelziffer. Also ich glaube, Scham könnte da auch eine große Rolle spielen, oder? Wenn jemand gestürzt ist, dass er sich dann hochrafft und denkt, ach, nicht, dass man als tüdelig, tatterig oder alt dann abgestempelt wird. Haben Sie da mal, gut, eine Dunkelziffer ist eben eine Dunkelziffer, aber können Sie dazu noch mal was sagen, wie groß so eine Scham ist, wenn man
Also, es
gestürzt
ist,
ist?
also wir müssen unbedingt, ich sage mal, dieses Thema Sturz im Deutschen, es gibt zwei Wörter, es gibt den Begriff Sturz und den Begriff Fallen. Und der Sturz kommt aus dem Mittelhochdeutschen und hieß ursprünglich mal, dass das immer eine Verletzung war. Zum Glück führt nicht jeder Sturz zu einer Verletzung. Und man sollte das einfach wie jedes andere Krankheitssymptom wahrnehmen und darüber sprechen. Und wir sagen entstigmatisieren, also das ist nichts Schlimmes. Aber es gibt, so wie Sie sagen, viele Menschen, die Angst haben, das zum Beispiel ihren Kindern zu sagen oder ihrem Partner, dass sie hingefallen sind, weil sie zum Beispiel dann Angst haben, dass jemand sagt, du musst ins Pflegeheim umziehen. Das ist der Horror für über 90% der Menschen halt, ja. Nelson Mandela, der Nobelpreisträger, hat mal gesagt, es geht bei jedem Sturz darum, dass wir wieder auf die Beine kommen. Und das ist meistens auch möglich. Also wir dürfen das jetzt auch nicht dramatisieren. Also man kann viel machen. Und es geht so, wie Herr Siemer das ja gesagt hat. Also wir möchten, dass alle beweglich sind, ihren Alltag möglichst selbstständig ausführen können. Und Sturz ist dann eben ein kleiner Teil davon. Es ist meistens keine Katastrophe. Wir wollen es weder dramatisieren noch bagatellisieren. Das ist wichtig.
Es ist ja so, das Thema fit bleiben, das gehört ja also ganz oben zur Sturzprävention. Körperlich haben wir schon mal angesprochen, zwei kleine Übungen gibt es schon mit an die Hand. Geistig und sozial, das ist ja auch so eine Geschichte. Ich glaube, da kann man auch viel tun, um fit zu bleiben. In welcher Form spielt die geistige und die soziale Fitness eine Rolle in Sachen Sturzprävention, Herr Professor Becker?
Also das Thema der mentalen Fitness, wir kennen das zum Beispiel, dass als Risikofaktoren auch die sogenannte Fähigkeit, ob man zwei Dinge gleichzeitig tun kann, also zum Beispiel zu zählen und gleichzeitig zu gehen oder ob man dann stehen bleiben muss, das ist so ein klassisches Phänomen. Insofern haben Sie völlig recht, dass die geistige Flexibilität ein großes Thema ist, wenn dann das die Exekutivfunktion, ob Dinge im Gehirn geplant werden und das entsprechend umgesetzt werden kann. Also bei der Untersuchung, die wir noch gar nicht publiziert haben, haben wir was gefunden, was ich auch in den letzten 20 Jahren gar nicht so wahrgenommen habe. Wir haben einige hundert Stürze mit Sensoren in Echtzeit in den Lebenswelten der Menschen aufgenommen und haben die dann wie bei einem Flugzeugabsturz ausgelesen. Und was wir gesehen haben, ist, dass bei vielen dieser Stürze die Menschen teilweise dadurch überfordert waren, dass in kurzer Zeit hintereinander zum Beispiel Richtungswechsel und Lagewechsel stattgefunden haben. Also als Beispiel, wenn man vom Bett aufsteht, man biegt nach rechts ab, man bleibt stehen, weil man irgendwas vergessen hat, man geht wieder zurück, man macht noch irgendwas. Also dieses ständige Wechseln und sich darauf eben vom Kopf her einzustellen, das ist etwas, was ich so vor 2 oder 3 Jahren auch noch nicht gekannt habe. Und das ist was, was zum Beispiel oft in der Physiotherapie auch noch nicht ausreichend geübt wird. Also dieser Wechsel von Tätigkeiten, neue Aufgaben zu planen, auszuführen. Also insofern bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Also dass wir auch die kognitive Flexibilität, also die Anpassungsfähigkeit des Gehirns und den Kopf brauchen im Rahmen der Möglichkeiten, die jeder von uns hat.
Herr Siemada, ein weltweit, ja, gefragter Sturzexperte, Professor Becker, hat eben vor einigen Jahren herausgefunden mit seinem Team, dass eben dieser Wechsel problematisch ist. Ja, können Sie es nachvollziehen? Wie kann man da was tun in der Physiotherapie?
Ja, also kann ich nachvollziehen. Also darum wissen wir auch zum Beispiel, dass Stürze häufig auch so dann passieren in sehr engen Räumen, zum Beispiel im Badezimmer, die in der Regel, außer man hat so das große Wellness-Badezimmer zu Hause, ja, das ist enge Räume, ich muss mich oft umdrehen, ich habe verschiedene Positionen, die ich einnehmen müsse. Das ist klar. Genau das gilt es auch zu üben, ja, also in diese Richtungswechsel. Das, was auch sehr wichtig ist, was wir in der Physiotherapie durchaus immer wieder machen, genau das zu üben oder was Sie gesagt haben schon, zum Beispiel Bewegungen, Gleichgewichtsübungen zu machen, Gehtraining zu machen, machen, während Patienten auch kognitiv abgelenkt sind, also so Geschichten zu erzählen. Das ist übrigens auch ein klassisches Anzeichen, wenn Sie zum Beispiel zu Hause eine ältere Person begleiten, ja, und Sie sprechen nicht, während zum Beispiel diese Person geht, ja, und dann verwickeln Sie diese Person in Gespräch oder nicht, muss nicht einmal aktiv verwickeln sein, es kann einfach, Sie beginnen ein Gespräch und diese Person muss stehen bleiben, um zu antworten. Das ist also ein Klassiker, dass man merkt, da gehen sich vielleicht zwei Dinge gleichzeitig nicht aus. Also das eine wäre sozusagen das sichere Gehen und zweitens sozusagen die Konzentration auf die Antwort. Ja. Und da wird es zum Beispiel ein klassisches Anzeichen zu sagen, jetzt sollten wir genau hier auch üben. Ja. Der andere Grund, warum vielleicht, aber das hat eher was damit zu tun, nicht unbedingt mit der Kognition, gerade bei Lagewechsel, dass dann tatsächlich auch Stürze passieren. Lagewechsel zum Beispiel, ich liege im Bett, dann setze ich mich auf und wenn ich dann gehen möchte, dann stürze ich. Das kann tatsächlich auch mit, also als Herr Becker kann das doch besser erklären, auch mit internistischen Problemen zu tun haben, als einfach, dass es zu Blutdruckabfällen kommt, wenn ich mich plötzlich aufsetze. Da kann ich aus physiotherapeutischer Sicht nur empfehlen, wenn ich weiß, dass immer wieder bei diesen Arten von Lagewechseln, also von einer niedrigen Position zu einer höheren Position, Schwindel zum Beispiel auftritt, einfach bevor ich mich aufsetze, einfache Kreislauftrainingsübungen zu machen. Zum Beispiel, man nennt es Muskelpumpe, also die Vorfüße kräftig hochziehen und wieder nach unten drücken. Oder so wie man es im Bett manchmal auch so ein bisschen Radfahren im Bett, ja, dass einfach insgesamt der Kreislauf so in Schwung kommt, dass der Blutdruck schon etwas steigt und dadurch kann ich auch verhindern, dass diese plötzlichen Stürze durch Blutdruckabfall, dann passieren.
Das würde ja beides unterstützen. Also das eine bei der, wir nennen das Orthostase, da gibt es oft medikamentöse Gründe, falsche Medikamente, zu hochdosierte Medikamente. Das muss unbedingt ernst genommen werden. Also das muss man besprechen. Kann man auch mit dem Apotheker besprechen, wenn der Hausarzt vielleicht keine Zeit hat. Das zweite ist eben das, was Herr Siemer da gesagt hat, in der Fremdbeobachtung, also wenn jemand beim Erzählen eben stehen bleibt und das nicht im Einzelfall ist, sondern immer wieder. Das hat eine schwedische Physiotherapeutin, Lillemor Lundin Olsson, hat das als erste auf der Welt beschrieben vor einigen Jahren. Das hat sie morgens, schreiben ihrer Doktorarbeit, um 4 Uhr morgens ist ihr das dann eingefallen, dass sie daraus einen tollen Artikel machen könnte. Ist so gewesen. Ich kenne sie persönlich.
Ja.
Dieses stops walking when talking. Also die Person bleibt stehen, wenn sie erzählt. Wenn das regelmäßig auftritt, ist das ein Hinweis dafür, dass eben, das war ja Ihre Frage, teilweise diese kognitive Flexibilität eben auch überfordert ist. Soziale Interaktion, natürlich. Einsamkeit, vor allem nach der Pandemie, ist ein riesiges Thema. Und wir Menschen sind soziale Wesen. Und natürlich, die soziale Begegnung führt oft eben auch zum Gespräch oder vielleicht zu einem gemeinsamen Spaziergang. Also gerade bei Menschen mit beginnendem Pflegebedarf oder mit Pflegeproblemen braucht es ja oft auch jemand anderen, dass man rausgehen kann. Und diese Spaziergänge, besser kann man es nicht machen. Das ist wirklich Gold wert für die Menschen, dass sie eben auch mal aus ihren vier Wänden rauskommen.
Und das ist tatsächlich ganz was Relevantes, finde ich, so, dass wir Sturzprävention nicht nur auf, weil Sturz ist tatsächlich auch nicht nur ein körperliches Problem. Ja, also die Auswirkungen sind ganz häufig auf der Aktivitätsebene und auf der sozialen Teilhabeebene. Und wir können tatsächlich auf all diesen Ebenen anfangen. Natürlich braucht auch der Körper ganz isoliert etwas, der braucht mehr Gleichgewicht, mehr Kraft. Aber generell eine aktive, eine, wie gesagt, der Lebensstil, aber auch so, solange wie es geht, so in einer sozialen Rolle zu bleiben, ja, und tatsächlich auch Menschen, die schon gestürzt sind, ja, auch wirklich zu ermutigen, diese sozialen Rollen weiter zu haben, also als Freund, als Großmutter und so weiter, und auch diesen Menschen zutrauen, das ist, finde ich, ganz was Wichtiges, dass sie das auch machen sollen, ja, das führt dazu, dass diese Menschen einfach in der Aktivität bleiben, weil tatsächlich, sobald auch diese sozialen Rollen und Aktivitäten wegfallen, dann gibt es tatsächlich viel weniger Grund, mich eigentlich zu bewegen im Alltag. Und dann haben wir sozusagen das Problem von hinten wieder gesehen oder von der sozialen Seite auch so gefördert. Und da gilt es jetzt auf allen Ebenen wirklich gut zu schauen, wie können Menschen sozial und körperlich auch aktiv bleiben.
Jetzt sind wir ja so bei den personenbezogenen Maßnahmen, sage ich mal, in Sachen Sturzprophylaxe. Herr Professor Becker, Das Thema Sehen haben Sie zweimal kurz angesprochen. In welchem Bereich fällt das und wo ist dort das Problem?
Es gibt ein paar Dinge, die man da wirklich als Ratschläge mitgeben kann. Also wenn man gefallen ist, vor allem mit einer Verletzung, sollte man die Augen untersuchen lassen. Oft gibt es Gesichtsfeldprobleme. Also eine häufige Thematik im Alter ist die sogenannte Makuladegeneration, wo in bestimmten Bereichen die Dinge nicht mehr scharf wahrgenommen werden. Aber was alltags wichtig auch ist, dass man außerhalb der Wohnung keine Gleitsichtbrillen und Brillen, die zum Beispiel bifokal sind, wo man dann im Umkreis von 1 Meter nicht mehr scharf sieht. Also wenn Sie mit einer Bifokalbrille zum Beispiel die Treppe runtergehen, sehen Sie die Treppenkanten nicht. Das Kontrastsehen ist ein großes Thema. Das wird im Alter häufig sozusagen schlechter. Wenn jemand große Probleme im Kontrastsehen hat, ist es zum Beispiel sinnvoll, dass man auf den Treppenstufen eine farbliche Markierung macht. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die im Alter nur mit einer Sehtafel allein nicht erfasst werden. Also wir müssen Kontrast sehen, sehen in der Dämmerung ist ein größeres Thema und das Gesichtsfeld untersuchen. Und wenn es in den letzten 3 Jahren nicht erfolgt ist, würde ich jedem über 70 unabhängig vom Sturz das empfehlen. Aber wenn ein Sturz passiert ist, sollte man es unbedingt nochmal kontrollieren. Dafür muss man nicht zum Augenarzt. Inzwischen alle Optiker haben diese Geräte. Man kann das in der Regel kostenlos da machen lassen und sich dann eben entsprechend beraten lassen.
Also ganz wichtig, die Augen spielen eine riesengroße Rolle. Ich würde kurz einmal auf das Thema Maßnahmen, die Medikamente betreffen, eingehen. Also das ist ja auch so ein Punkt. Wenn man viele Jahre schon das eine oder andere Medikament nimmt, soll man in Bezug auf Sturzprävention das einfach mal checken lassen? Oder wie sieht da der Tipp aus?
Also einmal pro Jahr, das ist meine Meinung, sollte man mit dem Hausarzt oder manchmal, wenn da keine Zeit ist, sonst auch mit dem Apotheker die Sachen durchgehen, ob da im Hinblick eben auf Wechselwirkungen oder möglicherweise im Hinblick auf diese Substanzen auch Probleme sind. Es gibt dazu auch Webseiten. Eine Webseite heißt zum Beispiel Forta, die man zumindest als Angehöriger auch benutzen kann. Das ist auf einem sehr hohen Niveau entwickelt worden und dann gibt es 4 Stufen, A, B, C, D, also welche Medikamente sind für ältere Menschen immer geeignet und wann sind die hochproblematisch und sind mehr oder weniger Gift und man sollte das Zeug unbedingt weglassen. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die die Leute als Laien nicht unmittelbar erkennen. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Prostata-Medikamente, wo der Blutdruck abstürzen kann. Oft werden die viel zu lange und unkritisch sozusagen weiterverordnet. Natürlich alle Medikamente, die jetzt beruhigend in Anführungsstrichen im Nervensystem eben gegeben werden, alle Psychopharmaka machen die Balance schlechter. Und da geht es im Regelfall darum, wenn man solche Medikamente braucht, dass man die geringste Dosis nimmt, die eben noch wirkt. Und wenn die Leber, die Nieren, viele andere Organe älter werden, ist es oft so, dass man nur noch die Hälfte der Dosis braucht. Und das muss man unbedingt anpassen. Und wenn ein Medikament seit 10 Jahren möglicherweise weitergegeben wird, ist es oft so, dass dann eben eine ganz andere Dosis dann eben auch richtig und wichtig ist. Und das sollte man einmal im Jahr machen, dringend. Das ist die Empfehlung heute.
Herr Simada, Sie sind nicht nur Physiotherapeut, sondern eben auch genau mit dem Thema ältere Menschen und Palliativmedizin und so weiter auch sehr betraut und nicken bei dem Thema. Auf jeden Fall sichtbar und deutlich. Können Sie doppelt unterstreichen wahrscheinlich, ne?
Absolut. Also wir erleben gerade, also das erlebe ich tatsächlich häufig auch so in der Praxis, weil viele der Patientinnen, also ich als Physiotherapeut bin nicht dafür verantwortlich, sozusagen auch Medikamente zu verschreiben, darf ich auch gar nicht. Aber ich erlebe häufig die Auswirkungen von Medikamenten. Gerade zum Beispiel, was ich immer wieder erlebt habe, gerade wenn ich zum Beispiel viele Hausbesuche auch gemacht als Therapeut, gerade Patienten, Patientinnen nach Krankenhausaufenthalten, wo viele neue Medikamente gekommen sind oder Medikamenten gewechselt worden sind, habe ich tatsächlich oft gemerkt, dass sich die Bewegungsfähigkeit, auch Gleichgewichtsreaktionen tatsächlich verändert haben und nicht immer leider zum Positiven. Und ich habe regelmäßig tatsächlich auch dann mit den Hausärzten Kontakt gehabt und wir haben gemeinsam geschaut und einfach überlegt, könnten diese Medikamente, diese neu gegebenen Medikamente oder tatsächlich auch so Medikamente, die schon sehr lange auch gegeben worden sind, mit ein Grund sind, warum Menschen sich anders, gegebenenfalls auch schlechter bewegen können. Und tatsächlich diese Draufsicht wieder ist auch aus meiner Erfahrung ganz, ganz wichtig. Und so aus der Palliativcare, also tatsächlich, wenn es tatsächlich ums Lebensende geht, übrigens auch im Palliativbereich sind Stürze häufig und auch ein nicht ausreichend gesehenes Thema. Ja, häufig gibt es so dieses Bild. Und es ist leider übrigens auch im generell im Alter ein Thema, das ich beobachte, dass manchmal so das Bild herrscht, das Stürzen gehört so dazu zum Alter. Ja, also so, und dann kommt's oft nicht, kommen Menschen oft nicht auf die Idee, dass man eigentlich was dagegen tun könnte. Ja. Und gerade im Palliativbereich habe ich häufig erlebt, wo wirklich auch viele Medikamente reduziert worden sind, dass tatsächlich durch die Reduktion von den Dosen oder auch überhaupt Weglassen von Medikamenten tatsächlich das Sturzrisiko deutlich geringer geworden ist. Aber, was Herr Professor Becker schon gesagt hat, es ist ganz, ganz wichtig, das auch mit Ärzten, Ärztinnen gemeinsam zu machen. Also jetzt bitte nicht sozusagen einfach willkürlich die Medikamente selbst einfach weglassen. Ja.
Das alles hört sich auch tatsächlich so an, als bräuchte man viel Vertrauen in die Menschen, mit denen man zu tun hat. Ob es der Physiotherapeut ist, da ist ja auch so eine ganzheitliche Geschichte, das, was Sie sagen, Herr Siemaler. Sie sind ja auch nicht nur Physiotherapeut, Sie sind ja auch Lehrer. Sie bilden Menschen aus, ja, in Sachen Physiotherapie. Sie haben Einblicke durch die Palliativmedizin auch in diese Medikamentengeschichten. Eigentlich ist man darauf angewiesen, dass man ein gutes Netzwerk hat, auf was man sich vertrauen kann. Ne? Vielleicht kommen Sie, ja, Herr Siemaler?
Naja, ich wollte nur zustimmen
Ja.
tatsächlich. Und das ist tatsächlich aber wieder wichtig, wo sich der Kreis schließt, was Professor Becker vorher gesagt hat. Sturz hat häufig was mit Scham zu tun, weil so das Erleben, dass ich die Kontrolle über meinen Körper verliere, ist etwas, was Menschen tatsächlich häufig beschämt und es macht Angst und es ist natürlich etwas, aber das wissen wir alle wahrscheinlich, egal ob es jetzt zum Sturz geht, so das Gefühl zu haben, ich kann etwas nicht kontrollieren, führt häufig dazu, sich eher zurückzuziehen, ja. Und da kann ich wirklich ermutigen, wenn Sie ein vertrauensvolles Netzwerk haben, es kann jetzt eine vertrauensvolle Pflegeperson sein, es kann ein Arzt sein, es kann ein Physiotherapeut sein oder auch ein Freund und Freundin, sich da anzuvertrauen und sagen, okay, es ist halt passiert, ja, was können wir tun? Weil die Hilfen, die wir heute schon angesprochen haben, die gibt es tatsächlich. Und tatsächlich ist es wichtig, damit rauszugehen und sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und da kann man tatsächlich sehr viel tun. Also kann ich wirklich nur empfehlen, ja.
Herr Scherschel, sind Sie vielleicht von der KKH als Pflegeberater oder die Pflegeberatung allgemein auch ein guter Punkt, ein Netzwerk? Also haben Sie ein Netzwerk, worauf die Menschen, die auf Sie zukommen, darauf zugreifen können?
Ja, also wir haben schon ein Netzwerk. Also wir als Pflegeberater schauen natürlich auch, ja, in welchen Bereichen könnte man Kontakt zu anderen Stellen auch aufnehmen, sei es jetzt im Haushalt, ja, gewisse Hilfsmittel, sei es, ja, kann man da mal Kontakt zu einem Sanitätshaus aufnehmen, um das mal abzuklären oder mit der Hausarztpraxis zu sprechen. Macht da zum Beispiel ja ein Gehstock oder ein Rollator mal Sinn? Oder aber halt auch über diesen Beratungsnachweis, den die Pflegedienste erbringen. Die schauen natürlich auch im Haushalt, ja, macht es Sinn, da irgendwelche Anträge mal zu stellen für gewisse Hilfsmittel oder sei es andere Maßnahmen, die dort sinnvoll sind. Also da gibt es schon einige externe Kontaktmöglichkeiten, die wir natürlich dann auch empfehlen, wo man sich dann entsprechend hinwenden kann.
Genau, da sind Sie also ein absolut guter Tippgeber. Ich muss ganz dringend noch ein Thema ansprechen, Herr Professor Becker. Ich fand es so spannend, und zwar ist das die Digitalisierung in der Altersmedizin. Das ist ja auch das, worum Sie sich jetzt kümmern. Die Kombination stelle ich mir schwierig vor, weil Digitalisierung ist auch schon im jungen Alter oftmals ja nicht ganz so einfach. Jetzt geht es um ältere Herrschaften und um Sturzprophylaxe. Wie passt das zusammen? Wie gehört es zusammen?
Ja, also es ist natürlich so, dass viele ältere Menschen jetzt mit 80 und zum Teil mehr durchaus vertraut sind, ihr iPhone zu benutzen oder ein Tablet oder wie auch immer. Also ich denke, da findet im Moment ein deutlicher Wechsel statt im Vergleich jetzt vielleicht zu den Leuten, die über 90 sind. Aber ich kenne viele 80-Jährige, für die das selbstverständlich ist. Und ein großes Thema, was sicherlich kommen wird, egal wie wir dazu stehen, ist das Thema eben, dass zum Beispiel bei ChatGPT oder ähnliche Programme die Leute Fragen stellen können und auch Fragen stellen werden. Vor allem, wenn es zu lange dauert und die Leute zum Beispiel keinen Facharzttermin kriegen oder keinen Physiotherapietermin bekommen, wenden sich die Leute zum Teil auch die Angehörigen dahin und fragen ChatGPT die und die Situation, was kann ich damit tun? Und das ist hilfreich. Also das muss man sagen. Also das sind wirklich tolle Programme, die da helfen können, auch in der, ich sag mal, in der ersten Runde sowas wie eine Beratung oder eine Vorbereitung auch zum Beispiel für einen Hausarztbesuch durchzuführen. Es ist sehr viel schwieriger, mit Google oder mit dem Internet bestimmte Dinge zu suchen, aber mit diesen neuen sogenannten Sprachmodellen geht das wirklich gut. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was wir sehr intensiv machen, wir entwickeln digitale Bewegungsprogramme. Das Programm, wo wir am meisten Potenzial sehen, heißt KOKU, KOKU. Das ist der Sack Reis, den man braucht, wenn man sich ein Jahr lang von Reis ernähren will. Das ist in England entwickelt worden. Da sind wir nächstes Jahr so weit, denke ich, dass wir das dann auch weitergeben können. Und dieses Programm ist in Ergänzung zur Physiotherapie oder zum Beispiel, wenn man noch keinen Physiotherapeuten hat oder wenn man aus dem Krankenhaus kommt und will dranbleiben, extrem gut geeignet, zum Beispiel diese Übungen halt dann auszuführen. Das beruht auf sogenannten analogen Programmen. Das ist was, was auch, wir haben das jetzt mit ungefähr 300 Leuten in der Region Heidelberg und Mannheim gemacht, die damit sehr zufrieden waren. Es ist beim Training an dem Tablet zu keinem Unfall gekommen. Die Leute konnten das gut machen und haben auch gute Ergebnisse erreicht. Also das sind Entwicklungen, also um da nicht missverstanden zu werden, nicht als Ersatz, aber in Ergänzung, zum Beispiel, wenn Herr Siemader oder andere eben mit den Leuten trainieren würden, dass man sagt, ein zweites und drittes Training wird dann zum Beispiel damit ermöglicht. Und das Dritte ist, man kann, denke ich, jetzt auch mit den neuen, also zum Beispiel den Smartphones, kann man auch die Balance testen. Also wer das möchte, sowohl bei den sogenannten Google Android-Geräten oder bei dem iPhone, gibt es auf in dem App Store die Up-and-Go-App, die wir entwickelt haben, die man zu Hause in der Hosentasche quasi tragen kann und dann eben gucken kann, ob die Balance eben dann noch gut ist. Das ist was, was jetzt einige tausend Leute gern gemacht haben, wo wir auch mit dem Deutschen Turnerbund für die 4,5 Millionen Mitglieder das jetzt zum Beispiel dann entsprechend weitergeben. Und da kann man sehen, wie gesagt, ist man im grünen Bereich, im gelben Bereich und im roten Bereich. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man zum Beispiel eben auch niederschwellig, so wie man zu Hause den Blutdruck messen kann, sollte man eben auch die Kraft und die Balance messen. Und das sind so Themen, die uns im Team da jetzt umtreiben. Ja.
Herr Professor Becker, ich finde es großartig, wirklich schon, als ich das so ansatzweise gelesen habe und das, was Sie jetzt sagen. Aber wie kriegen wir das denn jetzt in die Haushalte? Wie kriegen wir das jetzt zu den alten Herrschaften in ganz Deutschland, vielleicht auch europaweit? Weil das sind ja wirklich ganz niedrigschwellige, gute Dinge, die helfen können. Wie sieht der Plan aus?
Gut, der Plan ist so, dass wir, also wie gesagt, wir haben jetzt ab diesem Herbst haben wir eine Allianz mit dem Deutschen Turnerbund, die eben, es gibt in Deutschland 4,5 Millionen Mitglieder im Deutschen Turnerbund, die das eben jetzt an ihre Familien, Freunde und so weiter weitergeben wollen. Das ist jetzt sozusagen ein Schritt. Das zweite, was noch ein Stück größer ist, wir haben jetzt bei unter anderem diese Woche mit der Weltgesundheitsorganisation besprochen, dass wir diese Ansätze eben jetzt sowohl in Europa als auch außerhalb von Europa dann eben weiter tragen möchten. Dafür müssen wir das Ganze noch in 250 Sprachen übersetzen. Das wäre vor 2 Jahren undenkbar gewesen. Inzwischen dauert sowas eine Woche, wenn Sie das technisch machen. Da sind wir dran und hoffen, dass wir das nächstes Jahr eben umsetzen können. Und dann brauchen wir natürlich Partner wie jetzt zum Beispiel den Dachverband der Seniorenorganisationen, die BAXO. Aber natürlich kann man das auch in Österreich, in der Schweiz gibt es eben entsprechende Partnerorganisationen, mit denen man das auch weitertragen kann. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine Komponente. Das Beste ist immer natürlich das persönliche Treffen, die Anleitung von einem Experten, jetzt wie bei Herrn Siemer da. Aber wo wir es nicht schaffen oder wo wir zum Beispiel diese Dinge kombinieren müssen, da brauchen wir eben die digitalen Techniken und das wird auch gehen halt, ja.
Herr Professor Becker, ich bin total beruhigt. Sie haben letztes Jahr Ihren Lebenswerkpreis von der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie bekommen. Ja, ein Lebenswerkpreis, wie der Name schon sagt. Und Sie hören trotzdem noch nicht auf. Sie sind da weiter am Ball und bringen jetzt auch noch die Digitalisierung in die Altersmedizin. Ich finde das ganz große Klasse. Und ich glaube, vielleicht haben wir ja heute schon die ein oder andere Verknüpfung geschafft. Herr Siemada, Sie als Physiotherapeut und Herr Scherschel, Sie von der Krankenkasse, von der Pflegeberatung. Das sind doch, ja, fruchtbare, Gespräche hier heute gewesen, hoffe ich, oder? Bleiben Sie in Kontakt.
Das stimmt.
Absolut.
Hört sich sehr interessant an,
Absolut.
auf jeden Fall. Ja.
Sehr schön. Deswegen
Ja.
würde ich, wir könnten noch über barrierefreies Wohnen sprechen. Da haben wir gesagt, es bringt nicht einfach nur was, den Teppich einzurollen, damit man mit dem Gehstock oder dem Rollator drüber gehen kann. Es sind noch ganz andere, auch kleinere Dinge. Barrierefreie Badezimmer, das ist auch so ein Punkt. Anpassung der Wohnung, auch ein Thema. Ich glaube, wir konnten heute so einen kleinen Impuls setzen, was das Thema Sturzprophylaxe angeht. Es gibt noch ganz, ganz viele Aspekte. Und alle Links zu dem Thema finden Sie, die Sie uns zuhören, unter diesem Podcast. Da können Sie noch mal draufklicken. Ich glaube, wir treffen uns ein weiteres Mal, um dann noch mal weiter in die Tiefe zu gehen und auch mit Ihnen, Herr Professor Becker, darüber zu sprechen, was ist da in Sachen Digitalisierung noch so alles passiert. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen und ja, schließe eigentlich noch mal ab, so mit dem Satz: Fit bleiben, ganz, ganz wichtig, nicht nur in Sachen Sturzprävention, aber das ist eben unser Thema und das eben geistig, sozial und körperlich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns alle. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren, Professor Dr. Clemens Becker, Facharzt für Innere Medizin und Leiter des Altersmedizinischen Zentrums der Uniklinik Heidelberg. Rainer Siemaler, Experte für Sturzprävention und Physiotherapeut, auch an Sie herzlichen Dank.
Danke sehr.
Und Markus Scherschel, auch Ihnen danke ich ganz herzlich, Pflegeberater bei der KKH.
Dankeschön.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.